Deutschlandfunk Kultur Klangkunst.
Der Klimawandel ist in aller Munde. Politiker, Wirtschaftsvertreter, Wissenschaftler und natürlich besonders die Umweltschützer. Alle sprechen über die prognostizierte Erderwärmung und ihre Folgen. Im Gewirr ihrer Analysen und Szenarien ist es für den normalen Menschen extrem schwer, eine eigene Vorstellung vom Klimawandel zu entwickeln. Das soll sich jetzt ändern, zumindest für die Hörerinnen und Hörer von Deutschlandradio Kultur. Ab sofort präsentieren wir in unserer Reihe Sonarisationen eine radiophone Klanginstallation namens Klimaanlage. Wir eröffnen sie mit der folgenden Sendung. Herzlich willkommen zur Klangkunst. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer kennen das Prinzip. Die Sonarisationen hören Sie immer dann, wenn nach einem Hörspiel oder Feature noch etwas Zeit bis zur nachfolgenden Sendung bleibt. Dabei möchten wir nicht nur eine Lücke im Programm künstlerisch gestalten, wir wollen auch eine Information vermitteln, die anderweitig nur schwer zugänglich ist. In den bisherigen Sonarisationen haben wir die Twitter-Aktivität in Deutschland belauscht, astronomische Daten aufgeschlüsselt und Computerviren in Klänge umgesetzt. Nun haben wir uns wiederum eine Art Blackbox vorgenommen. Der Klimawandel soll über das Hören erfahrbar werden. Um diese Hörerfahrung möglichst plastisch zu gestalten, haben wir erstmals nicht mit Computerklängen gearbeitet, sondern mit eigens gebauten Musikautomaten. Sie werden von den Klimadaten gesteuert. Ein Jahr in der Wirklichkeit verdichten wir dabei auf 6 Sekunden in der Klanginstallation. Möglich gemacht hat das ein Team aus Künstlern und Wissenschaftlern. Werner C. hat die Klangerzeuger entwickelt und austariert. Katharina Vogt und Hans-Holger Rutz vom IEM Graz haben die Klimadaten aufbereitet. Die Daten selbst kamen vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg und vom Wegener-Zentrum für Klima und globalen Wandel in Graz. Thomas Herrmann vom SciTech Bielefeld hat die Sonifikation begleitet und Sukanda Kartadinata hat die Steuerung der Klangerzeuger programmiert. Ihr gemeinsames Werk haben wir am 17. September im Funkhaus von Deutschlandradio Kultur in Betrieb genommen und aufgezeichnet. Bei dieser Gelegenheit haben Werner C. und Sukanda Kartadinata auch eine Live-Performance mit den Klangerzeugern gespielt. Hinzu kam ein Gastvortrag des Klimaforschers Jobst Heitzig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die Performance und den Vortrag können Sie im zweiten Teil dieser Sendung hören. Wir beginnen mit einem 15-minütigen Werkstattbericht über die Entstehung der Klimaanlage von Esther Schelander.
Ab circa 2015. Niederschlag im Amazonas ab 2014. Sonneneinstrahlung global ab circa 2015.
Also wir leben in einer sehr visuellen Kultur, das heißt, wir lernen in der Schule schon, was bedeuten irgendwelche Grafiken zum Beispiel. Bei Sonifikation gibt es da ein gewisses Grundproblem, dass da alle sagen, aha, wie, was, man hört das, aha, aber ich höre nicht gut oder so. Das stimmt natürlich nicht, wir hören alle sehr gut, unsere Ohren sind gut geschult, aber es gibt keine Kultur des Hörens.
Katharina Vogt von der Uni Graz ist Forscherin einer sehr jungen Disziplin, der Sonifikation. Sie befasst sich mit der Verklanglichung von Daten. Auch für Werner C. gehört das genaue Hinhören zum Beruf. Als Klangkünstler hat er sich intensiv mit Klima- und Wetterphänomenen auseinandergesetzt.
Eigentlich fing es mit Atmosphären an. Das war ich noch völlig von Hintergründen völlig unbedarft. Ich habe einfach musikalische Atmosphären gedacht. Irgendwann habe ich ein Stück produziert, was Wetter hieß. Ich habe einfach tatsächlich die Atmosphäre genommen, die wirkliche, und habe die versucht zum Klingen zu bringen.
Zusammengebracht hat diese Menschen Markus Gammel, Redakteur der Klangkunst auf Deutschlandradio Kultur. Gemeinsam mit Thomas Herrmann, Sonifikationsforscher der Uni Bielefeld, rief er vor 4 Jahren eine besondere Form der Verklanglichung ins Leben, die Sonarisation. Das Radioformat verbindet wissenschaftliche und künstlerische Klangwelten, informative und ästhetische Klänge. Das jüngste Sonarisationsprojekt widmet sich der Vertonung des Klimas. Die weltweit erhobenen Daten beginnen bei 1950 und reichen als Modellrechnung bis in das Jahr 2100.
Ja, da muss ich jetzt mal. Hier neben steht das kleine Pult. Ins Mäcki kann man auch noch näher ranholen.
In der Nähe von Marburg liegt fernab von Großstadtlärm die Prophetenmühle. Hier befindet sich das Tonstudio von Werner C. Es ist November 2012 und das Team trifft sich, um erste Ideen zu sammeln und zu experimentieren. Schnell steht fest, es soll eine begehbare Klanginstallation mit mehreren Instrumenten gebaut werden. Jedes Instrument verkörpert einen eigenen Klangparameter.
Vom Ablauf her würde ich vorschlagen, vielleicht teilen wir es so, dass wir heute den Tag versuchen, wirklich einfach mal zu bauen, zu basteln und auch ein bisschen wuchernd, vielleicht auch gar nicht unbedingt mal immer genau mit dem Ziel im Kopf, das und das muss das und das sein, sondern wirklich mal schauen, was für Klänge kriegen wir erzeugt, was gibt es da für Assoziationen, wie kann man die ansteuern und dass wir uns vielleicht morgen früh mal hinsetzen und versuchen, das zu sortieren.
So, ich hole mal Wasser. Ich wag's jetzt. Die kann man hier irgendwie dranhängen und drauf tropfen.
Der erste Klangerzeuger ist rasch gefunden. Auf der Prophetenmühle gibt es steuerbare Ventile. Und schon fallen Tropfen auf verschiedene Materialien.
Drehen wir ein bisschen schneller. Jetzt vorstellt, das wird super präzise von so einem Ventil gesteuert.
Oh, ist das schön reichhaltig.
Ja, und dann verändert man den Klang ein bisschen.
Das war, was ich da so festgestellt hatte, ich habe das natürlich auch versucht mit dem Sampler zu machen.
Ja.
Das ist kein Vergleich.
Nee, klar.
Allein weil dadurch hier diese kleinen Schwankungen, wenn das Ding in Schwingung kommt.
Jeder Tropfen anders klingt.
Und das ist mit dem Sampler klingt es einfach banal und blöd. Und da ist es immer schön.
Die Klänge sollen den Parametern intuitiv zugeordnet werden können. Manchmal ist das ganz leicht. Für die Vertonung von Wind schwirren schon bald die verschiedensten Ideen durch den Raum.
Nicht gerast.
Rauschgenerator, Bleche, Ventilatoren. Doch wie klingt der wichtigste Klimaparameter, die Temperatur?
Passen eigentlich. Noch eine Idee. Ich meine, wenn es uns um Temperatur geht, wie wäre es denn, wenn wir eine Cavity haben? Sozusagen eine Röhre.
Ja.
Und darum packen wir eine kleine Mini-Heizdecke. Durch die Wärme verändert sich die Lufttemperatur und damit die Resonanz von dem Ding. Dann haben wir die Temperatur wirklich
in der... Geht das so schnell?
Ist zu träge. So, zu träge.
Die Wissenschaft arbeitet mit computergenerierten Klängen. Diese sind präzise und ultrareaktiv. Physikalische Klangsysteme hingegen sind meist träge. Eine Saite zum Beispiel braucht Zeit, um auszuschwingen. Die Daten geben den Ton an, aber es muss auch klingen. Eine Herausforderung.
Wenn ich meine Klangsachen mache, bin ich völlig frei. Dann kann ich machen, was ich will und behaupte einfach was und sage, ich habe hier eine musikalische Idee und sage, ja, klingt gut, klingt schlecht, hoch, runter, gut. Ja, und jetzt hatte ich plötzlich eine Kontrollinstanz, die sagt, wir wollen aber das hören, gell. Das hat mich in dem Moment natürlich gehemmt bei meiner Sache, dass ich sage, ich bin jetzt einfach, das soll jetzt so klingen. Nein, das darf nicht so klingen, weil da höre ich das und das nicht, da steckt das nicht drin.
2 Jahre sind vergangen und erneuert lädt Werner C. auf die Prophetenmühle. Aus vielen Ideen und Experimenten haben sich 4 Klangerzeuger durchgesetzt. An einer Traverse hängen 6 Tropfventile. Je nach Datenlage tropft es, mal mehr, mal weniger, auf die darunterliegenden Holzflächen, Bleche und in das Wasserbecken. Dieses Instrument steht für den Niederschlag. Dazwischen hängen 3 Bleche, die über Transducer angeregt werden. Dann schwingen sie und die Perlenketten, die vor den Blechen hängen, fangen an, sanft zu klirren. Das ist die Temperatur. Auf einem Tisch daneben 2 Plattenspieler. Auf ihnen drehen sich Marmorplatten und dann rauscht der Wind aus den Lautsprechern. Und es gibt ein Instrument für die Sonneneinstrahlung, dessen Saiten automatisch angeregt werden können. Seit kurzem vervollständigt Sukanda Kadadinata das Team. Beruflich fertigt er steuerbare Klangmaschinen und ihre Schnittstellen. Mit ihm kommt auch der Computer ins Spiel.
Das Rauschen auf.
Der arbeitet zu hart, oder?
Ja, der hat zu tun. Das sind jetzt ja irgendwie fünf verschiedene Programme, die parallel laufen müssen.
Zu Kanda Karadinatas Aufgabe ist es, einen Controller zu bauen, der zwischen den Daten und den Instrumenten vermittelt. Das nennt man Mapping.
Zu Kanda?
Ja.
Kannst du da mal gerade einen Filter reinziehen in den Kanal oder soll ich es machen?
Klimadaten sind inhärent dynamisch, also es geht wirklich um Zeitentwicklungen. Wenn wir Klang hören, der existiert überhaupt nur in der Zeit. Es ist naheliegend, dieses Mapping zu machen, dass man die Zeit in den Daten, im Klima, umlegt auf eine Zeit im Klang. Und unsere Ohren eben sind geschult, diese Rhythmen, die ja auch natürliche Rhythmen sind, dann auch zu erfassen.
Klimaparameter, Temperatur. Klimaparameter, Niederschlag.
Was sind Minimal- und Maximalwerte? Gibt es Schwellenwerte, die eine neue Klanglichkeit einleiten? Und was genau hört man dann?
Lot UA, was beim Westwind ist, nur klar.
Das ist Longitude, das heißt, wir sehen diese Werte.
Na, die UA sind die, also die in die Richtung gehen.
Damit das Mapping informativ ist, müssen die Daten nach einheitlichen Regeln übertragen werden. Okay. Es muss für den Hörer nachvollziehbar sein, welches Instrument für welchen Parameter steht. Er muss zum Beispiel wissen, dass die Temperatur ansteigt, wenn der Klang der Bleche lauter wird. Und das Ergebnis muss reproduzierbar sein. Die Grenzen der Verklanglichung setzen die Eigenschaften der Instrumente und die Fähigkeiten unseres Gehörs.
Und positiver Westwind heißt starker Wind aus Osten. Und der wird dann nach rechts, nach plus 1 gemappt.
In der Zwischenzeit ist es September geworden. Die datengesteuerte Installation ist fertig und heißt Klimaanlage. Während des Aufbaus in Berlin findet das Feintuning statt.
Man kann ihn dort hören, wo er entsteht, oder man hört ihn dort, wo er ankommt.
Ich denke, wenn er Westwind heißt, dann sollte man ihn aus Westen hören. Das heißt in unserem Setup hier auf dem linken Speaker. Ah, woran liegt's?
Also ja, Seiteninstrument nochmal einen Tick lauter und Bassseite noch lauter, würde ich jetzt nochmal ausprobieren.
Was ist das? Kanada? Heiß!
Grönland 2014. Grönland 2100. Sahara 2014. Sahara 2100.
Und da hört man es plötzlich, das Klima. Mit seinen Jahresgängen und Zyklen, Veränderungen und Entwicklungen. Zu unterschiedlichen Zeiten und an ganz verschiedenen Orten. Und das klingt nicht nur interessant, sondern auch schön.
Das ist das, was mich auch besonders reizt an den Solarisationen, dass diese Begegnungen geschaffen werden, wo beide Seiten ja aus unterschiedlichen Vorerfahrungen und Vorstellungen herauskommen und dann sich aber begegnen und etwas finden müssen, was allen Seiten gerecht wird, was also von künstlerischer Seite anspruchsvoll und ästhetisch angenehm und passend ist, was aber aus der sonifikationswissenschaftlicher Seite auch eine tatsächliche Darstellung der Daten ist, die interpretierbar ist. Das ist immer ein Spannungsfeld und es ist immer am Anfang offen, ob das gelingt und wie das gelingt. Interessant ist aus meiner Perspektive, welche Fragen gestellt werden.
Ich misstraue exakten Daten. Weil da steht immer eine Entscheidung dazwischen, wie gewinnt man diese Daten aus diesen Millionen und Abermillionen oder Milliarden von Möglichkeiten. Da gibt es eine Entscheidung dahinter, was man dann mit den Daten wieder weitermacht, wie man die weiterverwendet und wie man die auswertet, ist auch eine Entscheidung dahinter. Das heißt, es ist nichts, für mich jetzt persönlich ist es nichts Objektives, sondern es ist auch eine Art künstlerische Herangehensweise. Und so war für mich das Spannungsfeld interessant, wenn jemand sagt, das sind Daten, die sind Fakten. Und ich sage, Daten sind immer Interpretationen, auch im Beginn schon. Und dieses Spannungsfeld hat mich sehr interessiert an diesem Projekt.
Unsere Daten sind ja Modelldaten von Klimamodellen, die rechnen immer mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Und ich finde eigentlich einen ganz schönen Punkt, dass diese ein bisschen Unregelmäßigkeit der physikalischen Klangerzeuger widerspiegelt, dass es in den Modellen ja auch die Daten nicht ganz exakt sind, sondern immer einen gewissen Wahrscheinlichkeitsbereich haben, für den sie stimmen. Das heißt, für uns von der Wissenschaft war das auch eine schöne Metapher, das so umzusetzen.
Die Sonifikationsforscherin Katharina Vogt sagte das in dem Beitrag Klimasignale von Esther Schillander über die Entstehung der Klanginstallation Klimaanlage. Dieses vielseitige Klangobjekt kann nicht nur Klimadaten darstellen, es kann auch wie ein Musikinstrument bespielt werden. Genau das taten die Klangkünstler Werner C. und Sukanda Katadinata bei der Eröffnung der Installation vor einer Woche im Funkhaus von Deutschlandradio Kultur. Hören Sie nun einen Mitschnitt ihrer Performance. Sie hörten Werner C. und Sukanda Katadinata an der Klimaanlage. Live aufgezeichnet bei der Vernissage am 17. September im Funkhaus von Deutschlandradio Kultur in Berlin. Die Klanginstallation Klimaanlage kann aber nicht nur von Künstlern bespielt werden, sondern auch von Daten. Dann hört man Klimarhythmen und Strukturen sowie künftige Entwicklungen. Einer, der solche Entwicklungen erforscht, ist Dr. Jobst Heitzig. Er ist Senior Researcher am Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Er vergleicht die Klimakrise mit einem Billardtisch, auf dem viele Kugeln liegen. Sie stehen für ganz unterschiedliche Systeme, Ökosysteme, Wirtschaftssysteme, Gesundheitssysteme, die alle in einem empfindlichen Gleichgewicht stehen. Ein einziger Stoß kann alles durcheinanderbringen. Doch wie kann man sich dem Klima überhaupt nähern? Wie kann man es denken? Hören Sie nun einen Ausschnitt aus seinem Vortrag vom 17. September 2015.
Wenn man das versuchen will zu verstehen, dann muss man mit Modellen arbeiten. Das ist das, was Wissenschaftler standardmäßig tun. Bei einem solchen komplexen System kann man versuchen, Verständnis nur durch Vereinfachung, Modellierung, Computersimulation zu erlangen oder bei anderen Disziplinen auch durch kontrollierte Experimente. Das Letzte, das wird uns leider nicht möglich sein, denn wir haben nur ein System, wir haben nur einen Versuch. Wir machen ein Experiment momentan, in dem wir so viel Treibhausgas ausstoßen, aber es ist nicht wirklich kontrolliert und wir können es auch nicht wiederholen. Dieser Weg zum Verständnis ist uns also leider nicht gegeben. Wir müssen uns auf Modelle verlassen. Insgesamt, egal wie man herangeht, hat man natürlich immer eine beschränkte Übertragbarkeit des Wissens und der Erfahrung, die man mit Modellen oder auch Experimenten erlangt hat. Und wenn man im Bild des Billards bleiben will, dann ist es so ein bisschen wie, wenn man als Poolspieler zum ersten Mal dieses riesige englische Snookerspiel versucht zu spielen und man wird keine Kugel potten am Anfang, obwohl man ja eigentlich Billard spielen kann. Es ist aber einfach so viel größer, das neue System, dass es schwer zu übertragen ist. Das sind die Schwierigkeiten, die Wissenschaft immer hat. Es ist sogar so, dass die Komplexität so groß ist, dass die einzelnen Bestandteile des Systems so zahlreich sind, dass man ihre einzelnen Entwicklungen kaum getrennt betrachten kann. Für viele Arten von Bestandteilen, wie zum Beispiel einzelne Menschen oder Haushalte oder irgend sowas, ist das auch gar nicht nötig. Man versucht das eher mit der Statistik zu beschreiben, wie bestimmte Verteilungen sich entwickeln, also zum Beispiel Einkommensverteilungen, solche Dinge, aber auch Verteilungen von Wettergrößen, wie zum Beispiel Regen, Niederschläge, lokale Temperaturen. Und diese statistische Beschreibung dieser Wettergrößen, das ist eben genau das, was wir Klima nennen. Das Klima ist also das mittlere Wetter, aber nicht nur das mittlere Wetter, sondern es ist auch die Information darüber, wie häufig und wie stark wir mit Extremereignissen, wie zum Beispiel Stürmen, Dürreperioden, Hitzewellen, Kältewellen zu rechnen haben. Wir können nicht einzelne Hitzewellen vorhersagen, wir können aber deren Häufigkeit und deren mittlere Stärke ungefähr vorhersagen. Das ist also das, was das Wetter zum Klima macht. Die Klimawissenschaft verwendet also Statistik, genauer gesagt statistische Physik, um viele dieser Dinge zu beschreiben und zu simulieren. Kommen wir jetzt also konkret zum Klima und zu den Ergebnissen der Klimawissenschaft. Es gibt diesen Weltklimarat und der veröffentlicht in regelmäßigen Abständen einen Sachstandsbericht, in dem der Stand der Wissenschaft zusammengestellt wird. Ich kann das auf keinen Fall in irgendeiner angemessenen Weise hier jetzt wiedergeben, weil es ein tausendseitiges Werk ist. Nur so viel. Alle diese Modellsimulationen, die dem zugrunde liegen, die basieren natürlich auf Annahmen darüber, wie sich der Mensch verhält. Also ob wir es schaffen, unsere Wirtschaft zu dekarbonisieren, also ohne Treibhausgasausstoß in der Zukunft zu wirtschaften, mit regenerativen erneuerbaren Energien zum Beispiel, oder ob wir so weitermachen wie bisher. Und je nachdem, was wir darüber annehmen, wie wir uns verhalten, ergeben die Klimamodelle ganz unterschiedliche Ergebnisse. Wenn man sich fragt, wie sich zum Beispiel die Temperatur im globalen Mittel entwickelt über die nächsten fast 100 Jahre, dann kann es sein, dass die Temperatur nur ungefähr um 2 Grad steigt. Das ist dann, wenn wir diese Dekarbonisierung hinkriegen. Aber auch dann ist es nicht sicher, sondern nur mit einer großen Wahrscheinlichkeit so. Wenn wir aber so weitermachen wie bisher, dann ist es eher wahrscheinlich, dass die Temperatur um 3 bis 5 Grad steigt. Kann auch größer sein. Es sind immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen, nie sichere Aussagen. Es gibt Unsicherheit, die man auch nicht auflösen kann. Angesichts derer man aber auch nicht sagen kann, solange es nicht sicher ist, müssen wir nichts tun. Denn stellen Sie sich vor, beim Einsteigen in den Flieger sagt der Pilot, heute haben wir eine Absturzwahrscheinlichkeit von 30%. Würden Sie auch nicht sagen, ja gut, wenn der Absturz nicht sicher ist, dann steige ich ein. Nein, es ist gerade angesichts der Unsicherheit möglicherweise sinnvoll, besonders vorsichtig zu sein. Wo kommt jetzt hier die Statistik ins Spiel, von der ich eben gesprochen habe? Diese Ergebnisse, die dort in einzelnen Grafiken so schön als Linien zu sehen sind, basieren in Wirklichkeit auf ganz vielen einzelnen Modellen, unterschiedliche Modelle, die unterschiedliche Annahmen machen, die unterschiedliche Vereinfachungen treffen und die auch mehrfach jeweils ausgeführt werden. Und dazu, dann kommt es zu ganz unterschiedlichen Verläufen. Und wenn man die alle zusammenfasst, deren Bandbreite abmisst, dann kommt es zu diesen Mittelkurven und diesen Bereichen, die am Ende in den Berichten stehen. Man kann das auch vergleichen mit der tatsächlichen Entwicklung der Temperatur. Zum Beispiel der letzte große Sachstandsbericht liegt schon ein paar Jahre zurück. Und man hat damals bestimmte Vorhersagen gemacht über die Entwicklung der Temperatur der nächsten Jahre. Und man kann es vergleichen mit der tatsächlichen seitdem eingetretenen Entwicklung. Und man stellt fest, diese lag zwar im Mittel unter dem, oder die lag unter dem Mittel der Modellläufe, lag aber sehr wohl in der Bandbreite dieser Modellläufe. Es gibt also Klimaleugner, die sagen, naja, das war jetzt weniger, als ihr vorhergesagt habt. In Wirklichkeit ist es aber so, es liegt genau in dem Bereich, der vorhergesagt wurde, weil diese Vorhersagen eben immer Bereiche sind mit Unsicherheit. Die Unsicherheit betrifft nicht nur die globale Temperatur, sondern es ist auch so, dass die regionale Klimaentwicklung durchaus sehr anders sein kann. Es kann auch Regionen geben, in denen sich das Klima abkühlt. Das sind aber weniger Regionen als die, in denen es sich erwärmt. Also Komplexität an allen Enden. Klimaanlage basiert auch auf Daten aus einem solchen Modell oder mehreren solchen Modellen und macht auch gewisse Annahmen über das Verhalten des Menschen. Und hier haben der Künstler und seine wissenschaftliche Berater sich entschieden, ein mittleres Szenario auszuwählen, um eben neutral zu sein. Das heißt, sie nehmen weder an, dass wir besonders optimistisch noch pessimistisch sind, sondern dass wir irgendwo so in der Mitte liegen. Und das ist das, was wir hier hören können. Ja, es gibt diesen schönen Cartoon, den haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Ein Planet sagt zum anderen, ich habe Homo sapiens. Ja, keine Angst, das geht vorüber. Ist etwas plakativ, soll darauf hinweisen, dass wir eigentlich uns nicht um den Planeten kümmern müssen. Der kümmert sich um sich selber. Wir müssen uns um uns kümmern. Wenn wir ausgestorben sind, wird der Planet weiter existieren. Dennoch ist diese Gesundheitsmetapher gar nicht so dumm. Es ist in ähnlicher Weise komplex das System. Der Körper ist auch ein selbstregulierendes System, welches eben davon abhängt, dass es nicht aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Viele dieser Abhängigkeit von kleinen Änderungen oder dieser Fragilität des Systems hängt mit sogenannten Kippelementen zusammen. Kippelemente sind Teile des Gesamtsystems, die bis zu einem gewissen Erwärmungsgrad wenig reagieren, wenn aber eine gewisse Schwelle überschritten wird, plötzlich sehr stark reagieren. Ein plakatives Beispiel, was jetzt auch in den Medien kürzlich wieder war, ist der antarktische Eisschild. Sowohl die Antarktis als auch Grönland speichern ja sehr, sehr viel Eis. Das liegt dort auf Land, das schwimmt also nicht, sondern es liegt wirklich auf Land. Und wenn die Temperatur einen gewissen Wert überschreitet, dann schmilzt das ab. Und das ist dann erstmal weg. Und dann fließt es in den Ozean und der steigt an. Das dauert natürlich alles sehr lange, aber wenn es einmal angestoßen ist, ist es quasi unumkehrbar. Das ist ein solches Kippelement. Ja? Bis zu einer gewissen Temperatur passiert wenig. Und dann, bei der Antarktis liegt es daran, dass es da sogenannte Plugs gibt, sogenannte Stöpsel. Und die ab einer gewissen kritischen Temperatur, die auch schwer vorherzusagen ist, schmelzen diese Stöpsel. Und dann ist es so, wie wenn man aus der Badewanne den Stöpsel rauszieht, dann kommt plötzlich das ganze Eis, rutscht dann nach und rutscht ins Meer. Dauert lange, ist aber dann nicht mehr aufzuhalten und es kann im schlimmsten Fall zu mehreren Metern Meeresspiegelanstieg führen in den nächsten 10.000 Jahren. Aber wir hoffen ja, dass wir auch noch 10.000 Jahre überleben. Also das ist dramatisch, könnte man sagen. Wir können da aber noch vielleicht was dran ändern. Die Auswirkungen einer solchen Klimaerwärmung um 4 Grad, 3 bis 5, habe ich gesagt, ist pessimistisch, also 4 ist so in der Mitte, hat die Weltbank letztes Jahr zusammenstellen lassen. Unser Institut war da auch maßgeblich dran beteiligt. Und es ist ein sehr ausführlicher Bericht gewesen, wie wir uns eine Welt vorzustellen haben, bei der es 4 Grad im Mittel wärmer ist. Und auch das kann ich Ihnen unmöglich hier auch nur angemessen wiedergeben. Es gibt dort sehr, sehr viele Auswirkungen, die sehr regional unterschiedlich sind auf alle möglichen Systeme. Gesundheitssystem ist natürlich ein wichtiges. Malaria zum Beispiel breitet sich ab einer gewissen Temperatur und Feuchtigkeit deutlich stärker aus als bisher, um nur ein Beispiel zu nennen. Es kommt zu Extremereignissen häufiger und stärker, viel mehr Hitzeperioden. Wir hatten jetzt schon einige und das ist mit vielen Toten verbunden. Das darf man nicht unterschätzen. Kälteperioden können auch häufiger werden. Trotz der Erwärmung, es klingt ein bisschen paradox, aber es liegt daran, dass sich die Strömungsfelder der Atmosphäre verändern. Also insbesondere in Nordeuropa kann es sein, dass wir viel häufiger diese Kältetiefs aus Russland herüber bekommen. Und dann gibt es auch Kältetote. Das alles ist dort sehr genau beschrieben und auch mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Denn, wie gesagt, es ist alles nicht sicher, sondern nur wahrscheinlich. Angesichts dieser ganzen Geschichte haben natürlich nicht nur die Staatenlenker verstanden, dass etwas getan werden muss, und sie treffen sich im Dezember in Paris und werden sich hoffentlich auch einigen, etwas zu tun, sondern auch andere große, wichtige Personen, wie zum Beispiel der Engländer James Garvey in einem sehr lesbaren Buch Geistiger Klimawandel argumentiert, warum wir etwas tun müssen, warum uns die Ethik das eigentlich vorschreibt, was aber auch die Schwierigkeiten dabei sind, warum wir uns so schwer tun, etwas zu tun. Das hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Es hat einerseits mit den langen, langen Wirkungskausalketten zu tun, die von meiner alltäglichen Handlung dann schließlich zu den Auswirkungen des Klimawandels führen, mit vielen Unsicherheiten, auch damit, dass die Auswirkungen weit entfernt sind, sowohl räumlich als auch zeitlich. Ja, wenn zum Beispiel wegen meines Fernurlaubs in Sri Lanka in 50 Jahren ein Mensch in Bangladesch mehr zu Tode kommt wegen der erhöhten Überschwemmungsgefahr und das auch nur im Mittel, dann ist das eine sehr schwer fassbare, zumindest emotional sehr schwer fassbare Kausalkette, die aber trotzdem da ist. Und das macht es uns natürlich schwierig, mit unseren in der Evolution angelernten Automatismen ethisch korrekt zu handeln. Das alles stellt James Garvey sehr gut dar. Ich kann das nur empfehlen. Ich möchte schließen mit einer weiteren Metapher, die auch allen bekannt ist, vielleicht ein bisschen abgegriffen, trotzdem finde ich sie treffend. Wir sitzen alle in einem Boot. Es ist ein komplexes System, alles hängt mit allem zusammen. Wenn auch die meisten Auswirkungen unseres Klimawandels eher die armen Regionen der Welt betreffen, werden sie früher oder später auch uns betreffen. Man kann dieses Bild noch etwas weiter treiben und das haben wir versucht zu tun, um bestimmte Grundprobleme der Nachhaltigkeitswissenschaft und auch des nachhaltigen Wirtschaftens besser zu verstehen. Und eine Studentin von uns hat eine sehr schöne Illustration dazu gemacht, auf der man einen Wasserlauf sieht, der von einem stillen, ruhigen Bergsee herunterführt in den Ozean zu einem gefährlichen Strudel, in dem man versinken kann. Und bestimmte Regionen dieses Wasserlaufs könnten jetzt mit unserer momentanen Situation verglichen werden. Vielleicht sind wir in einer Zwischenregion. Etwas unterhalb des Bergsees befindet sich ein weiterer See in dieser Illustration. In dem gibt es aber ein bisschen Strömung. Dort ist es auch sonnig, man kann sich dort auch wohlfühlen, aber man muss ein wenig rudern, um dort zu bleiben. Man muss ewig rudern, um dort wirklich zu bleiben. Man kann von diesem zweiten See auch in den stillen, ruhigen Bergsee hinüberrudern und sich dann schließlich zurücklehnen. Aber dazu muss man durch einen dunklen Wald, in dem es gefährlich ist. Will man das tun oder will man lieber durch ein bisschen ewiges Rudern dort in der Sonne bleiben? Das sind Grundsatzentscheidungen, die kann man jetzt übertragen auf die Frage, ob wir unsere Wirtschaft wirklich mit großen Anstrengungen dekarbonisieren sollten, eine große Transformation der Wirtschaft machen sollten oder ob wir das nicht machen, ob wir einfach mit ein bisschen mehr Anstrengung uns anpassen an den Klimawandel, dann dürfen wir damit aber nie aufhören.
Soweit Dr. Jobst Heitzig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er sprach im Berliner Funkhaus von Deutschlandradio Kultur anlässlich der Eröffnung unserer radiophonen Klanginstallation Klimaanlage. Zum Abschluss der heutigen Klangkunst hören Sie eine weitere Improvisation von Werner C. und Sukanda Katadinata mit den Klangerzeugern der Installation. Mehr von der Klimaanlage gibt es in den kommenden Monaten in der Reihe Sonarisationen und im Internet auf den Seiten deutschlandradiokultur.de und klima-anlage.org.